Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 606. Heute mit der Vorschau auf WrestleMania 40 Night 1. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, Kai, wie ist der Hype-Level bei dir?
Hype-Level natürlich erstmal für alle, die das Video sehen. Erstmal Entschuldigung für die ganz Unordnung hier im Hintergrund, weil mein Hype-Level besteht gerade aus sehr viel Renovieren und dabei sich denken, ach du meine Güte, ich muss ja noch WrestleMania schauen.
Ich finde, da wir ja bei WrestleMania 40 sind und WrestleMania 40 ja auch mit WrestleMania XL, ne, römische Buchstaben und so abgekürzt wird, du hättest dir wenigstens XL-Umzugskartons kaufen können.
Das stimmt. Dann hätte ich mich in so ein Ding reinsetzen können. Und gesagt, der Podcast live aus dem Umzugskarton.
Achtung, jetzt kommt ein Karton, falls du
ja,
das noch kennst.
Ach, ja, das kenne ich sogar noch. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, mein Hype-Level ist sehr, sehr, sehr hoch. Für die Leute, die auch unser Watch-Along gesehen haben von Chris und mir zu WrestleMania 30. Also ich glaube, auch hier dominiert ganz, ganz klar eine Storyline, die WrestleMania. Es geht natürlich um die Bloodline gegen Cody Rhodes, in Klammern Seth Rollins. Ne, also das ist das Hauptding, auf das, glaube ich, ganz viele Leute extrem viel Bock haben. Also, und was sich auch durch die letzten Wochen zieht, man denkt nur an den Beatdown von Cody Rhodes. Wir hatten auf einmal Blut, wir hatten Blade Job und wir dachten uns, ach, was ist auf einmal hier passiert? Das hatten wir ja schon ganz lange nicht mehr. Also, ich habe wirklich so viel Bock und auch gerade nach letztem Jahr, wo ich wirklich auch irgendwie enttäuscht war, weil wir alle dachten, Cody Rhodes holt das Ding definitiv und jetzt ist es wieder alles vorbei, dass man es wirklich geschafft hat, auch mit diesem kleinen Stolperstein mit, ja, ich gebe ein Rumble-Match doch ab, was man wirklich weg erklärt hat kurz und dann auch wieder so ein bisschen ignoriert hat, muss man ganz klar sagen, also das nicht so groß gemacht hat, wie wir vielleicht auch oder wie ganz viele Fans diesen Fehler gesehen haben. Und man hat es dadurch auch wirklich geschafft, Rollins jetzt noch viel heißer zu machen. Deswegen, ich bin extrem gehypt.
Ich habe auch mega Bock auf WrestleMania. Jedes Match hat wirklich eine Geschichte. Mal größer, mal kleiner, aber es ist überall eine Geschichte dahinter. Und da habe ich massiv Lust drauf. Und ich bin auch da ganz ehrlich, also momentan die Story mit der Bloodline gegen Rollins und Cody und dann eben auch noch Jey Uso im Hintergrund. Das macht schon Spaß. Das fühlt sich unglaublich groß an alles. Und ja, natürlich auch immer der große Aufreger, wie du schon gesagt hast, mit dem Blut und allem drum und dran. Aber ich freue mich zum Beispiel auch mega auf Gunther gegen Sami Zayn, weil ich mir da ein richtig tolles Wrestling-Match verspreche. So eine richtig schöne Underdog-Story, wie sie in Sami Zayn eben nur erzählen kann. Wir haben wieder ein Leiter-Match. Hallo? Wir brauchen Leiter-Matches. Und wir haben ein Bruder-Match und alles Mögliche. Also ganz, ganz viel. Und deswegen, ich habe es ja auf dem Discord erst geschrieben, so, wenn wir nicht wissen, wie die Card-Verteilung ist, dann machen wir einen großen Podcast. Jetzt wissen wir die Kartverteilung inzwischen und ja, deswegen machen wir zwei Podcasts, das ist auch für euch angenehmer zum Hören. Wir nehmen den Podcast hier am Mittwoch auf, also wenige Tage vor WrestleMania Night 1. Donnerstag erscheint dann der Podcast zu Night 2, da könnt ihr euch dann schon mal drauf einstellen. Und ja, ich würde sagen, dann legen wir an der Stelle einfach los. Ihr wisst, wenn ihr noch mehr hören möchtet von uns, dann könnt ihr gerne natürlich auch auf Patreon, Steady und auf euren YouTube-Kanalmitgliedschaften vorbeischauen. Da haben wir jetzt diese Woche. Und natürlich das Magazin, das nehmen Markus und ich am Freitag auf, sozusagen Last-Minute-News nochmal vor WrestleMania und vor diesem großen Wrestling-Wochenende, wo es ja, ich sag mal, 1001 Show wirklich gibt. Und dann haben wir natürlich auch noch, Kai hat es gerade angesprochen, das Watch-Along auf Lager gehabt. Wir hatten letzte Woche die Classic Review gehabt zu WrestleMania 19. Also wir haben da auch so ein bisschen den WrestleMania-Hype so ein bisschen entfacht, hoffentlich. Ja, legen wir los. Und ich habe euch auch hier in Schale geworfen, übrigens mit meinem WrestleMania 32 Hoodie, den ich mir damals in Dallas gekauft habe. Ist inzwischen ein bisschen Spack geworden und ein bisschen, ja. Ich glaube, es ist einfach eingelaufen. Ich glaube,
weil du einfach Maschine geworden bist.
Ja, daran liegt's, ja. Aber in falschen Bereichen bin ich eine Maschine geworden. So eine Eismaschine vielleicht. Ich weiß nicht. Legen wir los. Wir haben, wie gesagt, zwei Cards natürlich. Die erste Card von Night One ist aktuell mit 7 Matches bemessen und es haben ja schon Meldungen die Runde gemacht, dass hier das Match um die Women's World Championship zwischen Rhea Ripley und Becky Lynch die Show eröffnen könnte. Becky Lynch, ja, über einen kleinen Umweg hier in das Match reingekommen, nämlich über den Elimination Chamber natürlich, konnte sich da durchsetzen und seitdem, ja, ist sie hier einmal durch das Stahlbad gegangen sozusagen. Sehr viele große Matches, die sie hier in den Weeklies noch bestritten hat, auf dem Weg zu Rhea Ripley. Jetzt gegen Ende der Geschichte natürlich auch noch das Last Woman Standing Match gegen Nia Jax. Und ja, eine Rhea Ripley, die einfach die dominante Größe natürlich gewesen ist. Auch die hat Nia Jax schon aus dem Weg geräumt, hier bei Elimination Chamber natürlich vor Home Crowd, ne, als Hometown Hero. Ja, auch Nia Jax kommt aus Australien, aber
ist egal. Wird halt nicht von da angekündigt.
Genau. Genau das. Und nichtsdestotrotz, aber jetzt die vergangenen Wochen wurde es ja auch immer persönlicher zwischen den beiden. Es gab ja da auch nochmal eine Konfrontation hier im Podcast von MMA Hour. Es gab jetzt bei Raw nochmal ordentlich Klopperei, bei der auch dann die Securities mal wieder in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Ja, Kai, man muss jetzt einfach sagen, das sind zwei der größten Namen, wenn nicht sogar die beiden größten Namen der WWE Women's Division, die hier aufeinandertreffen, bei WrestleMania auf der größtmöglichen Bühne. Das muss doch bei dir auch das Hype-Level in die Höhe treiben.
Ja, also es ist die größtmögliche WrestleMania, die größtmögliche Bühne, die zwei größtmöglichen Frauen im Roster. Und das ist so ein bisschen konträr, weil ich auch gesagt habe, oh, ich bin super gehypt auf die Mania. Nichtsdestotrotz, finde ich, hat man bei diesem Match irgendwie so ein bisschen was liegen lassen. Oder zumindest fühle ich das nicht so ganz. Weil es ist nun mal so, du hast jetzt hier mit Becky und Rhea, weiß ich, finde, da steckt sehr viel Potenzial drin, wenn du die Namen einfach liest. Und trotzdem, die Fehde an sich ist so ein bisschen standardmäßig, meiner Meinung nach. Weil klar, gut, du hast halt die Illegitimation für Becky durch den Chamber-Sieg. Aber alles, was danach passiert ist, war so ein bisschen, ja, also klar, steht natürlich auch in Schatten der größeren Storylines, muss man ganz klar sagen. Aber jetzt auch so dieses, dann ist halt der Dominic Mysterio dabei und die Crowd spielt ja auch ihre Rolle und sagen, ach, buh, buh, weil wir mögen eigentlich Rhea, aber Dominic steht da daneben, deswegen buhen wir die beiden halt aus, ne? Und dann kriegt Dominic eine heftige Bombe gezogen von Becky Lynch. Also, leck mich am Arsch, da ist schon gut gesessen. Und dann aber dieses so, ja, und dein Kind und, oh, red nicht über mein Kind und, also, ne? Keine, also, weiß ich finde, da hätte man, weil ich könnte es jetzt nicht aus dem Stegreif irgendwie besser schreiben, aber ich finde, da hätte man irgendwie eine bessere Geschichte erzählen können, weil es doch sehr Standard ist, oder?
Wir haben viele andere große Fäden hier auf der WrestleMania-Card, auf den beiden WrestleMania-Cards. Ich habe den Eindruck, man ist hier noch nicht an der Spitze der Rivalität angekommen, sondern es ist eigentlich, fühlt sich an so wie das erste Kapitel oder so wie der erste Teil dieser Rivalität, die jetzt zu einem Match findet. Ich kann das ein bisschen verstehen, man hat die beiden auch relativ lang auseinandergehalten. Ne? Man ist jetzt quasi erst in den letzten Wochen ist man jetzt persönlicher geworden und eben auch ja körperlich geworden. Ich finde, man hat das ganz gut gemacht jetzt zuletzt, aber ich bin dabei, es ist noch nicht ganz an der Spitze der Emotionalität angekommen. Aber man hat es eben dann auch versucht, das auf so eine Art persönliche Ebene zu schieben. Du hast gerade die Sache mit dem Kind angesprochen, wo Rhea Ripley ja das Kind von Becky und Colby, also von Seth Rollins, angesprochen hat. Und genauso war es ja dann auch so, wir haben dieses Video gesehen von der Hausshow mit dem Stinkface von Rhea gegen Nia Jax, wo es dann auch so heißt, ja, hier, die sexualisiert sich nur selbst, ne, und da gab es ja auch Diskussionen drum, wie man das aufgezeichnet hat, wie man das dargestellt hat. Ich finde das ganz interessant, weil man hat hier schon probiert, so ein bisschen die Grenzen zwischen den fiktiven Charakteren Rhea Ripley und Becky Lynch so ein bisschen zu verschwimmen. Aber zugleich ist man trotzdem noch in diesem Universum geblieben, durch diese Match-Serie, die Becky bestritten hat. Da war auch noch Liv Morgan dann noch mit dazwischen und wie gesagt, Nia Jax. Ich fand das nicht schlecht, ich fand das hat man gut gemacht, aber ich glaube vor allem dran, dass die beiden hier im Ring abliefern werden, weil das die beiden können es halt und die beiden haben auch die Charaktere, um dieses Match hier zu tragen, oder wie siehst du das?
Ja, absolut. Also haben wir auch letztes Jahr gesehen, Rhea wirklich ein gutes Match gegen Charlotte gehabt. Charlotte hat sich die Zeit einfach genommen, wenn man gewissen Interviews von Ronda Rousey glauben kann. Wissen wir natürlich alles nicht, ne? Ronda Rousey erzählt sehr viel. Aber auch hier, ich hoffe, dass man den beiden die Zeit gibt den 20 Minuten schönen Opener zu wresteln. Also, dann dürfte das hier ein gutes Ding werden. Die Frage ist aber, welche gewinnt? Weil ich sag dir ganz ehrlich, Rhea's Title Run, so, ja, eigentlich ist das ein Beispiel dafür zu sagen, guck mal, die braucht den Titel nicht, sondern Rhea ist interessant und Rhea ist nicht interessant, weil sie den Belt hat, ne? Ist ein Fakt meiner Meinung nach. Trotzdem ist der Titelrun an sich nicht wirklich besonders, oder?
Nö, das liegt ja auch daran, weil sie jetzt ja nicht diese großen Fäden gehabt hat. Ja. Rhea ist im Prinzip dadurch hervorgestochen, dass man hier den Judgment Day so extrem in den Fokus gepackt hat. Und das scheint ja auch weiterhin zu gehen, ne? Also da sehen wir ja auch, dass da so Unzufriedenheit herrscht. Und Andrade, der plötzlich in die Gruppierung kommen soll und alle so, warum? Und was besprecht ihr da überhaupt? Auch Spanisch, hallo? Das gehört sich doch gar nicht, ne? also dadurch ist sie ja interessant geworden und natürlich auch dadurch, dass sie dann einfach auch die Männer geslammt oder hier griptited hat, wie man das auch immer aussprechen möchte. Dadurch ist sie interessant geworden, aber der Belt sorgt nochmal dafür, dass sie nochmal eine Stufe größer wirkt. Aber ich bin auch dabei, wir werden diese Zeit von Rhea Ripley zwar als Championship Run in Erinnerung behalten, aber wir werden nicht sagen können, boah, das waren jetzt die krassen Matches, die sie abgeliefert hat, weil letztlich das krasse Match war das gegen Charlotte und dazwischen waren viele Matches, wo wir immer gesagt haben, nee, also gegen Selina Vega zum Beispiel, muss halt gewinnen, ne?
Ja.
Gegen Nia Jax, ja klar wird sie das gewinnen, das wird eng, aber es wird sie gewinnen. Jetzt hier ist wiederum die andere Frage, wer gewinnt das Ding dann hier für dich? Kriegen wir jetzt hier den Titelwechsel? Nach einem Jahr wird dann Rhea Ripley hier abgelöst?
Ich sage, Rhea verteidigt, weil ich glaube auch Becky Lynch wird nicht davon profitieren, hier den Titel zu gewinnen. Weil ich glaube auch einfach, dass sie dann ausgebuht werden würde. Und jo, Becky Lynch, cool oder sowas, ne? Aber so diesen Charakter, wo die Leute jetzt mitfiebern, so zu The Man's halt, den hat sie eben auch nicht mehr. Und ich glaube auch, dass die Leute dann ganz schnell gegen Becky turnen würden und sagen so, ja, irgendwie, du bist halt auch langweilig so ein bisschen. Also jetzt ihr dann den Belt von einem Face abnehmen zu lassen oder von so einer Art Face, weiß ich dann nicht. Deswegen sage ich, dass Rhea hier verteidigt.
Ich finde das ziemlich schwierig zu tippen, weil ich finde, für beide gibt es irgendwie so ein Für und Wider. Ne? Auf der einen Seite kann man eben sagen, ja, vielleicht kann man auch diesen Twist innerhalb des Judgment Day dazu verwenden, dass Rhea hier den Titel verliert. Zugleich frage ich mich, muss man das bei WrestleMania machen? Weil eigentlich brauche ich das da nicht. Das kann man sich auch für einen späteren Pay-Per-View, PLE, aufheben. Becky braucht den Belt nicht unbedingt, um over zu sein, in meinen Augen. Ich finde, die hat man jetzt gut wieder als Babyface in diese Richtung geschoben. Das hat gut funktioniert. Die kriegt gute Reaktionen. Trotzdem ist Rhea immer noch größer. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sie so auf dem absteigenden Ast wäre, sondern da ist eher der Punkt, dass man sich fragen müsste, hat man die irgendwann Babyface, lieber Kai? Glaubst du, dass man die jetzt, weil die ja schon so mega over ist, die zieht Reaktionen überall, die ist eine absolute, nein, nicht Ikone, aber sie ist schon jemand, der auch WWE nach außen sehr stark promotet,
ja.
Oder?
Ja, und sie ist ja auch gar nicht so dieser Heel-Heel-Charakter, ne? Sie ist ja das so ein bisschen dieser Badass-Charakter, um ganz alte Headlock-Folgen aufzugreifen, vielleicht sogar ein Tweener. Also, nee, aber sie kommt jetzt ja nicht raus und sagt, oh, oder ne, das ist so dieses wirkliche Heel-Work, dafür hat sie ja einen Dominik an der Seite, um halt die Boost zu ziehen. Weil du merkst ja auch, überall, wo eine Rhea ist, die wird dann ja auch bejubelt, ne? Und dann kommt Dominik raus und sagt so, ah ja, hier, guck mal, die können wir ausbuhen. Also da spielt man ja auch so ein bisschen mit. Von daher glaube ich auch, dass man wirklich dann auf kurz oder lang Rhea also auch nicht in eine Babyface-Rolle packt, ne, sondern wirklich so ihren Weg weitergehen lässt, zu sagen, ja, wir embracen einfach ein bisschen mehr, dass die gemocht und bejubelt wird. Und den Weg gehen wir dann weiter. Deswegen sage ich halt auch, du musst Rhea eigentlich den Belt irgendwann von einem Heel abnehmen lassen, weil ich glaube, würd's ein Face machen, wird das der Person eher schaden. Weil die Leute dann sagen, nicht, oh, cool, du hast gewonnen, sondern du hast Rhea, die wir mega krass mögen, den Belt abgenommen, deswegen mögen wir dich nicht mehr.
Ja. Du meinst also, ein Titelwechsel zum Beispiel hier Richtung Becky Lynch würde automatisch einen Heel-Turn von Becky Lynch bedeuten. Weil die Leute keinen Bock mehr auf sie hätten.
Ja, also nicht vielleicht mal zwingend einen Heel-Turn, aber so dieses, wie Cody bei AEW. So, ey, ich bin's doch, eure Becky. Und die Crowd dann sagt, ja, wir finden dich kacke. Also,
aber wir mögen Rhea viel lieber als dich, Becky. Ja,
genau, das Ding halt, ne?
Ja.
Dass man dann, dass du dann vielleicht Heel-Turn muss, ne? Aber dass es dann nicht so passt.
Ich tendiere hier auch in Richtung Titelverteidigung, aber ich glaube auch, dass wir am Ende ganz viel Chaos bekommen werden, weil du wirst auch dann bei der Titelverteidigung Becky Lynch schützen wollen, weil, wie gesagt, für mich fühlt sich das an wie das erste Kapitel dieser beiden Frauen und das wird man auch weiterziehen, auch vielleicht sogar bis zum SummerSlam, kann ich mir vorstellen, dass man da mehrere Matches bringen könnte und auf dem Weg dahin dann eben auch im Zuge der Streitigkeiten innerhalb des Judgment Day vielleicht auch den Titelwechsel bringen wird. Ich glaube auf jeden Fall, dass hier Dominic Mysterio eingreifen wird, vielleicht zu Ungunsten von Rhea, die es aber gerade noch mal rausretten kann und dann am Ende doch noch die Klügere ist, aber dann trotzdem zu Dominik sagen kann, so, Alter, erst die Sache hier mit der Latino World Order, jetzt der Mist hier, der hat mich fast einen Titel gekostet, krieg mal deinen zusammen und so.
So mal deinen Quark zusammen.
Den Quark, genau. Genau, also deswegen, wir tippen hier beide auf Rhea Ripley und dann machen wir weiter mit einem ebenfalls sehr persönlichen Duell, nämlich dem Duell der beiden Brüder, Yid gegen No Heat. Jey Uso gegen Jimmy Uso. Auch die Geschichte, ja, die erstreckt sich ja schon über Jahre jetzt gefühlt. Ne? Die haben noch den Bloodline Civil War im vergangenen Jahr im Kopf, wo die beiden noch gemeinsam gegen Roman Reigns und Solo Sikoa angetreten sind. Das hielt natürlich dann nicht allzu lange. Dann gab es ja zwischen Jey und Roman Reigns beim SummerSlam hier das Titelmatch, wo dann ja Jimmy eingegriffen hat. Und dann haben wir so eine Phase gehabt, die waren ja auch ein bisschen voneinander getrennt. Und man wusste nicht so genau, wo wollen sie jetzt hin? Schlussendlich war es dann aber ja so, dass Jimmy Jey dann auch den Intercontinental Title gekostet hat. Zuletzt im Match gegen Gunther, wo er eingegriffen hat. Ja, und da gab es die Herausforderung. Und jetzt haben wir dieses Match. Und jetzt frage ich dich erstmal, lieber Kai, wie fandst du denn hier den Aufbau? Weil die Fehde oder diese Geschichte der beiden ist natürlich ewig lang. Der Konflikt der beiden gefühlt auch schon ewig lang. Aber wie angesprochen, wir hatten auch so eine kleine Pause dazwischen.
Ja, es war ja auch so ein bisschen hin und her. Und ich glaube, man war sich auch vielleicht zeitweise nicht sicher, in welche Richtung und wie man das jetzt erzählen möchte. Zumindest wirkte das so auf mich. Gerade auch mit dem Hin und Her. Und das waren ja auch so ein bisschen die Phasen der Bloodline, die wir auch mal kritisiert haben. Mit, ja, ich habe dich den Titel gekostet, weil ich will nicht so, dass du so wirst wie Roman. So, ey, keine Ahnung, so ihr seid doch Zwillinge. So, sprich mal miteinander. Also so. Also, ne, also wir haben ja ganz häufig auch gelobt, wie konsequent die Bloodline-Storyline erzählt ist. Und ich weiß auch noch, dass das so die Phase war, wo wir gesagt haben, ich weiß nicht. Und nichtsdestotrotz, ich habe sehr viel Bock auf das Match. Auch das hier steht natürlich komplett im Schatten der großen Bloodline-Fehde, muss man ja auch ganz klar sagen. Das hat man so ein bisschen nebenbei aufgebaut. Ich mochte aber auch, dass man diesen Nebenschauplatz aufgemacht hat, wie zum Beispiel dann dieser Stare-Down, wo es dann eben so war, als Cody und Roman sich da bei SmackDown getroffen haben, alleine natürlich. Und dann Roman sagt, ach, du bist ja so blöd. Auf einmal kommen dann da Jimmy und Solo und Cody sagt, nee, bin ich nicht. Und auf einmal kommen da Rollins und Jey dazu. Das war halt ein super geiler Shot. Und auch damit baust du dann ja auch die Fehde zwischen Jey und Jimmy auf, weil du jetzt siehst, die stehen halt auf verschiedenen Seiten als Brüder. Von daher finde ich es eigentlich ganz gut, wie man das hier gelöst hat. Klar, man hätte das natürlich auch noch viel persönlicher als Brüderfehde machen können, mit deutlich mehr Promo-Duellen gegeneinander, ne?
Ja.
Als die man ihnen gegeben hat. Nichtsdestotrotz, ich habe hier sehr viel Bock drauf. Ich finde es auch einfach geil für die beiden, dass die hier dieses Brüder-Match bei WrestleMania bekommen auf der ganz großen Bühne. Das haben die auch einfach verdient. So wie wir alle denken an die Facepaint-Usos, wo man dachte so, ach du meine Güte. Und auf einmal kam dieses Uso Penitentiary und ja, die Usos wurden so ein bisschen cooler und hatten dann ihre Matchserie gegen The New Day und haben sich da echt viel verdient. Und Jey Uso mit seiner Roman Reigns-Fehde, wo wir auf einmal alle so Jey Uso-Fans geworden sind, was wir niemals gedacht hätten, dass wir Jey Uso-Fans werden. Also dieses ganze Ding. Und jetzt egal, ob man das mag oder nicht, wie overheat ist und wie heftig dieser Entrance knallt jedes Mal. Ja. Egal auch, ob man darauf irgendwie steht, auf die Musik oder nicht. Aber es ist einfach jedes Mal ein krasses Bild, wenn du in die Crowd schaust und die Arme gehen alle mit und die Leute haben einfach Bock auf Jey Uso. Klar, natürlich gibt's dann auch wieder die guten Chris-Gags, wo du sagst, ah, guck mal, Main Event Jey Uso steht wieder im Opener. Ne, also solche Sachen. Aber ich habe hier wirklich Lust drauf. Ich finde es geil, dass die beiden das Match bekommen. Und ich hoffe auch, dass man denen hier die Zeit gibt. Meine Frage ist aber, glaubst du, hier gibt's auch viele Eingriffe oder glaubst du, man sagt, ey, hier, ihr habt hier euer Match und macht mal?
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass hier ein Solo Sikoa noch mit eingreift.
Mehr nicht, oder?
Nee, mehr nicht. Ich würde Cody und Seth würde ich hier komplett rauslassen, genauso wie Roman und The Rock, weil das Match spielt ja so an sich keine so große Rolle innerhalb des großen Gesamtbildes, ne, sondern es ist ja eigentlich so ein Nebenschauplatz, wie du es gerade schon angesprochen hast. Deswegen, Solo kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht gibt es dann auch das Übliche, ne, hier so, du bist raus und sonst irgendwas, das kann ich mir auch gut vorstellen. Meine Frage an dich wäre übrigens, und ich hoffe, dass Nuno diese Frage auch noch im Tippspiel verbrät. Lieber Kai, wie viele Superkicks sehen wir denn hier?
Oh, das ist natürlich. Es wäre doch schon fast verschwendetes Potenzial, wenn wir nicht so einen doppelten Superkick sehen und beide dann K.O. gehen, so wie die doppelte Clothesline.
Möglich, ja.
Das wäre schon fast verschwendet. Boah, also.
Kai hat's gecallt.
Ich sag mal drauf. Ja. Über 15 gehen wir hier schon.
Das glaube ich auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass wirklich so, weißt du, Superkick, taumelt ins Seil, Superkick wieder zurück, taumelt ins Seil, Superkick und so weiter und so fort.
Ja, dann Superkick dann auf die Knie und dann nochmal so zwei, während der auf den Knien ist, dann hast du schon so 6 Stück oder sowas.
Ja. alles möglich. Nein, aber das wird ja das dritte WrestleMania-Bruderduell werden, nach Brett gegen Owen Hart und nach Jeff gegen Matt Hardy. Ein großes Bruderduell, was wir hier dann eben sehen. Ich habe da auch Lust drauf. Ich finde trotzdem aus der Feder, auch da hätte man mehr draus machen können. Ich würde die jetzt mal noch persönlicher machen können. Aber ich glaube, man wollte das hier gar nicht, weil der Fokus natürlich ganz eindeutig auf der Bloodline-Cody-Seth-Storyline liegt. Ja. Und deswegen hat man das so ein bisschen kleiner gehalten, weil auch da, also da hätte ich mir auch einen Gimmick-Match vorstellen können, aber ich kann mir auch vorstellen, je nachdem, wie das Match hier endet, dass das auch eine Fortsetzung gibt. Also WrestleMania ist hier nicht mehr so, wie es früher mal gewesen ist, so das Event, wo quasi der Cut kommt, sondern es ist sehr oft eigentlich eher so die Show, wo dann das erste Kapitel aufgeschlagen wird und teilweise nur der Cut kommt. Ja, wer so gewinnt denn das Ding hier?
Ja. Also so wie früher immer, wenn du dann noch auf DSF geguckt hast und dann kam dann immer die WrestleMania Revenge Tour, die immer angekündigt wurde.
Ja, genau.
Natürlich die Frage ist, macht man hier dann eben noch mehr draus? Also geht's dann nochmal Richtung Extreme Rules oder Backlash Frankreich, keine Ahnung was. Trotzdem sollte hier ein Jey Uso gewinnen. Ein Jimmy Uso braucht hier den Sieg nicht. Der verliert jede Woche mit Solo Sikoa zusammen bei SmackDown irgendein Match. Es wäre jetzt komplett doof, hier nicht Jey Uso den Sieg zu geben. Auch so respektsmäßig, finde ich.
Ich sag, Jimmy Uso gewinnt das Ding hier, weil der es mehr gebrauchen kann. Ja, weil der es mehr gebrauchen kann. Und der kann dann eben da sagen, ja, was, du bist hier der Main Event, aber ich hab dich doch besiegt. Es ist doch aus der Heel-Persona, es ist doch viel klüger, daraus zu agieren, als aus der Babyface-Position, die ein Jey Uso hat. Und deswegen bin ich da an dem Punkt, dass ich sage, na, geh mal in diese Richtung.
Solo hat auch den Sieg gegen John Cena gebraucht und hat danach jedes Match verloren.
Ja, das ist richtig. Das ist auch eine traurige Geschichte eigentlich, was er mit Solo gemacht hat. Wenn man ehrlich ist.
Ja.
Naja, also da sind wir uns mal uneins, das ist ja auch mal was ganz Schönes. Machen wir weiter hier in der Card. Wir haben gerade schon den Dominic Mysterio angesprochen, der hat ja an dem Abend auch was zu tun. Der trifft ja an der Seite von Santos Escobar auf die Latino World Order, Rey Mysterio und Dragon Lee. Ja, wir haben die Geschichte gesehen, ne? Der gute Santos war ja mal auf Seiten der LWO, ist dann ja gegen Rey Mysterio geturnt. Die Geschichte von Dirty Dom und Rey, die geht ja eh schon way back, muss man sagen. Hier
ein Jahr schon, habe ich letztes Jahr schon gesehen.
Genau. Und jetzt hat man es wieder ausgegraben. Aber was vielleicht jetzt hier ganz interessant ist, also nicht nur diese Zusammenarbeit vom Judgment Day und der Latino World Order, wo beide Seiten nicht so richtig begeistert von sind, also außer Santos und Dirty Dom, sind ja alle anderen auch eher so, komische Leute, die hier mit im Raum sind.
Aber die LWO ist doch eigentlich die gute Seite. Eigentlich arbeitet der Dom mit der bösen Seite, also nicht mit der.
Ja, das stimmt. Ich meine den Legado, du hast recht. Ich meine den Legado, ja. Du hast vollkommen recht.
Oh, jetzt haben wir schon ganz, du hast schon ganz oft Latino World Order gesagt. Oh. Ja.
Ich habe mich versprochen, ich meinte den Legado del Fantasma, genau.
Alle Kommentare dazu bitte wieder löschen.
Ja. Genau, aber wie gesagt, der Legado und Judgment Day arbeiten hier zusammen. Das ist halt eben schon eine interessante Entwicklung. Und ich glaube auch, dass das nämlich hier nochmal zu weiteren Problemen führen kann. Genauso wie bei der Latino World Order, wo es ja jetzt bei dieser Ankündigung des Tag Team Matches, da gab es ja die Ankündigung des Tag Team Partners. Und alle haben so gewartet, ja, es wird doch Kalito werden. Es muss doch Kalito werden.
Ist nie Kalito.
Ja, genau. Und dann war es nicht Kalito, sondern es war Dragon Lee. Und Kalito war ein bisschen angefressen. Und ist er dann hier das Zünglein an der Waage für den Legado und für den Judgment Day?
Das klingt jetzt zwar hart, aber es ist wieder WrestleMania 2 Nächte. Deswegen wird es wieder Zeit dafür. Das ist eins der Matches, wo wir dann am Ende sagen, ja, war ganz cool, hätte man aber streichen können, hätte man aus beiden Cards eine Card gemacht, wäre besser gewesen. Das ist eins dieser Matches, sag ich dir jetzt schon. Ist natürlich super cool, du hast den Rey Mysterio wieder da, Rey Mysterio sehen, ey, geil, Leute freuen sich, ne? Dragon Lee ist auf einer WrestleMania-Card, also ne, so den Leuten an sich gönnt man das natürlich auch. Ich finde aber, es ist trotzdem ein bisschen billig, weil sind wir mal ehrlich, diese LWO, Legado fehlt, ist jetzt auch eher so, meh, auch wenn die jetzt schon ein bisschen geht und auch ihre Storyline hat, ne? Aber dann auch so ein Dominic Mysterio da reinzuwerfen, ist jetzt auch so ein bisschen, keine Ahnung, so notgedrungen. Ja, wir brauchen auch einen Dom auf der Card. Das wirkt jetzt alles gar nicht so mega kreativ. Ich glaube, das hier könnte trotzdem ein echt geiles Match werden, gerade was so Action angeht, ne, mit einem Dragon Lee und auch ein Santos Escobar, der da drin ist. Nichtsdestotrotz ist das jetzt kein Match, was auf eine WrestleMania-Card muss, so aus Storyline-Sicht. Ja, diese Kalito-Geschichte ist auch irgendwie schon witzig, wird schon fast zum Meme, weil das ist immer, ja, und dann kommt Kalito und kämpft mit, dann so, ja, nee, der kann doch nicht, der wurde aufgehalten, der ist verletzt oder keine Ahnung was. Und hier ist es dann wieder nicht Kalito und hier ist es dann wieder jemand anderes.
Und am Ende turnen alle gegen Rey Mysterio. Da muss man auch mal sagen, vielleicht auch ein bisschen selber schuld, Rey Mysterio an der Stelle. Wird, glaube ich, ein gutes Match, was man sich angucken kann, aber absolut nichts, woran ich mich noch lange erinnern werde.
Ja. Eher auch diese Sache, dass man hier quasi wieder Dom gegen Rey wieder gesetzt hat, was ja auch so aus dem Nichts kam, mehr oder weniger. So, warum greift denn der jetzt auf einmal ein in das Match von Rey? War so, ja gut, weil es halt immer noch so ist, ne? Die mögen sich immer noch nicht. Die haben sich auch immer nicht ausgesprochen, Vater und Sohn hier. Ja. Ist auch nicht das Match, auf das ich mich jetzt hier am meisten freue. Aber du musst auch Filler-Material haben. Und das hier ist es genau das. Ne? Gib denen 10 Minuten, 8 bis 10 Minuten. Lass die hier ein bisschen Gas geben und ein bisschen Feuerwerk zeigen. Gerade Dragon Lee kann das hervorragend auch in Kombination mit Santos Escobar. Lass hier noch ein bisschen Emotionen hochschaukeln zwischen Dirty Dom und Rey Mysterio. Santos hassen eh alle. Also von daher, das kann durchaus nett werden. Ich glaube, das Spannendste, was jetzt hier rauskommen könnte, wäre eben diese Sache mit Kalito, dass es da eventuell noch ein Eingreifen gibt oder vielleicht sogar ein Turn. Das fände ich spannend. Das wäre dann auch nochmal so der kleine Aufreger, den man dann hier mitnehmen könnte und eine Charakterentwicklung, die man mitnehmen könnte. Aber ansonsten wird das ein Filler-Match mit den Siegern Santos Escobar und Dirty Dom.
Ja, aber auch da Rey Mysterio geht so mittlerweile in Richtung Big Show-Gag. Nicht, dass Rey Mysterio immer turnt, aber Rey Mysterio hat jetzt dann den dritten. Er hat dann erst dafür gesorgt, dass sein Sohn Dom gegen ihn turnt, dann dafür gesorgt, dass Santos Escobar gegen ihn turnt und sorgt dann jetzt auch dafür, dass Kalito gegen ihn turnt.
Yes, ja. Auch dein Pick hier, dass der Legado.
Die bösen Buben.
Der Legado der Judgment Day hier gewinnt.
Ja.
Gut, dann machen wir weiter. Wir haben ja auch noch ein Six-Woman-Tag-Team-Match auf der Card, was ja auch jetzt erst bei der vergangenen SmackDown-Episode angekündigt worden ist. Auf der einen Seite haben wir Damage Control, Dakota Kai, Asuka, Kairi Sane. Auf der anderen Seite Bianca Belair, Naomi und Jade Cargill. Jade Cargill, offizielle Neuakquise bei SmackDown, jetzt zuletzt großer Auftritt und hat dann eben auch hier gleich, ja, die Babyface-Fraktion Bianca Belair, Naomi gegen Damage Control verteidigt. Daraus ergab sich dieses Match. Auch da steht für mich Filler drüber und vor allem Showcase für Jade Cargill, nichts anderes. Und vielleicht Andeutung eines zukünftigen Matches zwischen Jade Cargill und Bianca Belair. Bianca fehlt seit Ewigkeiten mit Damage Control, also da können wir jetzt einen Podcast drüber halten. Bitte Naomi nicht. Auch immer wieder mit dabei. Was? Bitte nicht?
Ja.
Ja, wie siehst du das Match hier, Kai?
Ja, es ist, wie du eigentlich sagst, ne? Es ist irgendwie ein Filler, aber es ist halt auch der Showcase für Jade Cargill. Ich finde es trotzdem, also ich will jetzt auch gar nicht so wie Doppelmoral Kai klingen und sagen, oh geil, wir sehen jetzt hier Jade Cargill, weil sind wir mal ehrlich, so bei AW, die war eine Attraktion, bis man dann irgendwann gemerkt hat, oh, da ist aber so irgendwann gar keine Weiterentwicklung mehr passiert. Da müssen wir auch mal ganz ehrlich sein. Nichtsdestotrotz, so wie WWE Jade Cargill präsentiert, da denkst du jetzt, ey, da kommt der nächste Multimillion-Dollar-Megastar. Also jetzt allein dieser Entrance, den sie da gemacht haben, wie sie doch mit dem Licht spielen.
Ja.
Generell die Entrances aktuell muss man mal loben, auch das Rock-Ding. Vielleicht jetzt noch geile Themes, Leute. Dann hätten wir was richtig Schönes. Aber hey, man kann ja nicht alles haben. Aber auch da, die Präsentation von Jade Cargill ist wirklich heftig. Bei YouTube wird da nur ihr Entrance hochgeladen. Also du merkst wirklich, die halten da sehr, sehr, sehr große Stücke drauf und Präsentation macht eben sehr viel. Also hat man ja auch damals gesehen, ne? Jetzt auch so ein Goldberg, so, der war jetzt auch nicht der heftigste, der talentierteste Typ, aber lassen halt krass präsentiert sein und dann läuft da was. Außer wir fragen mal Bret Hart dazu, wie er zu Bill Goldberg steht an der Stelle.
Gibt sehr viele Aussagen zu von Bret Hart.
Ja, weiß ich. Ich glaube, ist nicht so positiv.
Geht so.
Wie er zu Bill Goldberg. Kennst du dieses Interview, wo er immer Bill Goldberg sagt, anstatt nur Gulde Goldberg? Das ist das Witzigste auf der Welt. Aber auch hier, es ist ein Filler-Match. Ich finde schade, dass man nicht diese Chance genutzt hat, zu sagen, es geht trotzdem um die Tech-Belts. Dass man dann eben sagt, okay, die haben dann so ein bisschen diese Freebird-Rule. Wenn dann die drei gewinnen und können das dann so unter sich verteidigen, hätte dem Ganzen noch so ein bisschen Pep verliehen, meiner Meinung nach. Bin aber auch bei dir, dass ich sage, irgendwann auf kurz oder lang kriegen wir Jade Cargill gegen Bianca Belair. Und es ist auch dann gut, Jade Cargill hier nicht ins Singles-Match zu stecken.
Ja.
Aber auch da, wenn du überlegst, das ist dann jetzt ihr zweites Match. Also, ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwelche House-Shows, keine Ahnung, wo NXT gewrestelt hat oder sowas, ne? Das kannst du in der Zeit nachforschen. Aber von den vernünftigen Matches muss man sagen, ja, dein Debütmatch ist ein Rumble und dein zweites Match ist bei WrestleMania 40. Also, das ist schon eine gewisse Art von Aufstieg, ne?
Also, sie hat nicht noch irgendwo bei House-Shows oder so gewrestelt, sondern tatsächlich Rumble und jetzt das hier. Und das ist auch genau das, was man richtig macht. Man schützt sie ja auch massiv. Man präsentiert sie wie ein Star, aber man schützt sie auch jetzt hier in der Umgebung von einem Six-Woman-Tag-Match. Das ist ja, ja auch absolut. So. Mit den Gegnerinnen, die sie hier hat, die sind ja, also mal von Dakota Kai abgesehen, die ein bisschen größer ist, aber gerade Asuka und Kairi Sane, wie gut kann denn auch, also Asuka ist alles gute Workerin im Ring, speziell Asuka und Kairi Sane natürlich, Dakota achte ich so als solide. Aber nichtsdestotrotz, gerade eine Kairi, wie die jetzt auch zuletzt die Aktion von der Jade Cargill verkauft hat und wie die dann auch durch die Gegend schleudern kann, weil die einfach so viel kleiner sind, das ist doch der Sinn und Zweck dahinter. Und natürlich Damage Control, auch wenn sie gesagt haben, sie sind das dominanteste Frauenstable in der Geschichte der Division. Naja, waren auch schon lange Zeit relative Prügeldamen hier. Also sie haben auch schon oft auf die Nase bekommen. Der Split von Bayley, den wir dann gesehen haben, und dann der Turn von Dakota Kai hier. Ich finde, das hat man ganz gut gelöst, aber jetzt hier steht Damage Control nicht im Mittelpunkt und es wird vielleicht sogar darauf hinauslaufen, was du gerade dir gewünscht hast, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass wir hier auf lange Sicht wirklich einen Tag Team Title Match bekommen. Hier wird es ein klares Ding werden für Bianca Belair, Jade Cargill und Naomi. Wir werden eine kurze Heatphase von Damage Control bekommen, wo die eben die Kontrolle haben und danach wird aufgeräumt. Im Zweifelsfall muss Naomi leiden. Und ja, dann klar. Machen Jade Cargill und Bianca Belair hier einmal den Clean Sweep gegen Damage Control. Das Ding ist gelaufen. Also
mal gucken übrigens, wie Naomi hier ist, ne? Weil der hat uns ja im Chamber-Match gar nicht gefallen.
Das stimmt. Aber auch da kann man auch gut drumherum worken. Wenn sie verprügelt wird, dann schaffst du das.
Ja, musst halt zählen.
Genau das. Ne, deswegen, also das wird hier eine klare Kiste werden. Tippst du was anderes?
Nipp, ich sag, die Faces gewinnen.
Okay. So, jetzt wird wieder was mit einer langen Anmoderation, weil wir haben natürlich noch das Six-Pack Tag Team Ladder Match um die Undisputed WWE Tag Team Championships. Das wird spannend werden, weil, so wie ich es ja verstanden habe, hängen ja beide Sets Gürtel quasi über dem Ring und du musst beide abnehmen, um beide Titel zu, also um beide Titel zu gewinnen, das ist sehr kompliziert. Oder es kann auch sein, dass wir wieder einen Split bekommen. Also es kann auch sein, dass wir hier zwei Teams haben, die mit Einzel-Tag-Team-Gold sozusagen davon gehen.
Genau,
ne?
Also wenn du halt, sag mal, du machst jetzt den Raw-Belt ab, nochmal für doof erklärt, dann bist du erstmal Raw-Tag-Team-Champion, aber das Match geht eben weiter.
Ja.
Ne? Und wenn du dann Undisputed-Champ werden willst, musst dann auch noch das gleiche Team die Smackdown-Belts abmachen. Wenn aber jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, DIY macht Raw ab und Awesome Truth macht Smackdown ab, haben wir wieder getrennte Belts.
Richtig.
Und ich finde, ist eigentlich eine sehr gute Idee, um die Belts wieder zu trennen. Frage ist aber, hast du dafür genug Teams?
Inzwischen ist ja das Tag Team Wrestling durchaus wieder eine Marke bei WWE. Man hat sehr viele gute Teams. Das sehen wir ja hier auch. Das haben wir auch im Tag Team Turnier gesehen. Da sind ja auch noch ein paar im Hintergrund. Die Creeds zum Beispiel haben
Pretty
wir
Pretty Deadly, unsere Jungs.
Pretty Deadly natürlich auch. Aber wir haben noch gar nicht hier angesprochen, wer denn hier überhaupt dabei ist, weil wir haben natürlich hier die Doppeltitelträger, das ist natürlich der Judgment Day, Finn Balor und Damian Priest. Wir haben DIY, also Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, Awesome Truth, Miz und R-Truth logischerweise, The New Day, also Kofi Kingston und Xavier Woods und A-Town Down Under,
Austin sehr witziger Fury, Name,
Grayson Waller und die New Catch Republic, Pete Dunne und Tyler Bate. Es gab die letzten Wochen auch so ein bisschen Meldungen, dass man hier eventuell A-Town Down Under aus dem Match nehmen würde, um noch ein Überraschungsteam hier mit reinzubringen. Machine Guns scheinen auf dem Weg Richtung AEW zu sein. Mal gucken. Sind
darf
außerdem auch nicht so eine große Nummer. Ja.
Darf ich ganz kurz sagen, ey, keine Ahnung, nicht, dass die zwei TNA-Fans ausrasten, aber die Mother City Machine Guns, ne? Sind halt auch nicht so geil. Also,
doch, die sind schon gut.
Ja, aber ich finde jetzt so,
die sind halt nicht die Hardys. Also das ist halt so das Ding, ne? Das ist also nichts gegen Alex Shelley
und Chris Stapen. Das ist halt ein gutes Tag-Team, aber das ist nicht, wo du sagst, Mann, die kündigst jetzt bei WrestleMania an und alle rasten aus. Weißt du, das meine ich. Es ist jetzt nicht so ein AJ Styles, der im Rumble kommt.
Nee, das stimmt. Wie gesagt, auch nicht die Hardys, die bei WrestleMania zurückkommen. Bin ich bei dir. Aber ich glaube auch nicht, dass die Machine Guns nochmal quasi so ein Schedule fahren wollen. Wir kennen die Geschichte zum Beispiel von Chris Sabin und seine Knieverletzung. Wir wissen auch, dass Alex Shelley nebenbei noch einen normalen Job hat quasi.
Ich glaube, den muss er dann nicht mehr machen, wenn er bei WWE ist.
Aber die Frage ist halt, will er so oft weg von zu Hause sein, solche Sachen? Das ist ja auch immer eine ganz andere Kiste. Aber
die sind auch schon alt, ne? Also dass sie sagen, ich mache nochmal einen dicken Check, nehme ich nochmal mit.
Ja,
alt. Es gab ja auch irgendwo, sind die nicht 40 oder so?
Ja, irgendwie sowas.
Ja, also so wrestlerisch ist das dann ja so dieses Alter, ne?
Gehst du auch zu AJ Styles und zu zu LA Knight und sagst, boah, ihr seid echt alt.
Ja, die sind halt schon alt. Ist halt also, ne, ist ja so.
Das heißt aber erfahren.
Außer CM Punk, der ist blutjung.
Ja, der ist, genau das.
Der ist noch fresh. Nee, aber es gab ja auch mal irgendwo, ich will es einfach nur erwähnen, der Vollständigkeit halber, dieses Gerücht, wir sind ja in Philly, warum machen denn nicht die Dudley Boys mit?
Ja,
das gab's auch noch mal kurz, ich wollte es nur erwähnt haben.
Das fände ich wiederum spannend. Also rein für den...
Ja, weil die alten Männer wieder kommen, ne?
Ja, natürlich. Aber das finde ich rein für den Retro-Moment, fände ich das natürlich ganz nett. Ja, jetzt hier so das Match durchzusprechen, wird natürlich ein bisschen schwierig werden. Was sind deine Erwartungen an das ganze Ding?
Geile Spots, geile Leute, geile Stimmung. natürlich, ne, ich will Ladder-Spots sehen. Ich will auch dann so von Damian Priest, weißt du, dass er irgendwie groß ist, dann irgendwie die Leitern hin und her schmeißt. Ich will, dass Pete dann Finger in Leitern einklemmt und um Leitern verbiegt. Ich will, dass Tyler Bate irgendwie so ein Airplane-Spin macht, wo er einen packt und nebenbei eine Leiter um den Kopf hat und sich dabei dreht oder sowas.
Packt ihn einfach oben die Leiter auf den Kopf und oben drauf nochmal jemand anders.
Ja, also sowas will ich sehen. Ich will einen witzigen R-Truth-Moment haben, irgendwas Dummes wieder, wo wir sagen, ach Mann, den mögen wir einfach. Hier den, wie heißt der nochmal, den DIY-Finisher natürlich möchte ich sehen, am besten noch mit einer Leiter irgendwie dazwischen. Also so ein Coup de Grace, wo Finn Balor von der Leiter springt. Also all das, ich hab da so Bock drauf. Wir haben es immer beschrien, jetzt wird er auch abgefeiert, Freunde der Sonne. Die Frage ist, wollen wir zwei Champs oder, also vier Champs oder wollen wir, also wollen wir zwei verschiedene Tag-Teams oder wollen wir ein Tag-Team?
Ich finde die Idee gar nicht so schlecht, dass wir wieder für Raw und SmackDown wieder separate Champions haben, weil ich finde, wir haben aktuell genug Teams, um da auch eine interessante Tag-Team-Division wieder aufzubauen.
Finde ich auch. Bereichen. Und dann könnte man auch direkt das nutzen, ähnlich wie man es auch bei den Hauptbells gemacht hat, dass man von dieser Rot-Blau-Quark wegkommt.
Deswegen, also ich finde es ganz gut, wenn man den hier trennen würde. Man kann ja für mich auch einen Belt so als Trostblatt beim Judgment Day lassen zum Beispiel und könnte einen anderen Belt an eins der anderen Teams geben zum Beispiel. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja.
Das ist halt die Frage, wem man jetzt hier was gibt, ne? Also weil ist dann, wenn du sagst, ja gut, die gewinnen den Belt, dann hast du auch einen Brandwechsel oder sowas, ne? Das kann man dann ja auch alles lösen. Aber eigentlich finde ich, um den Flow mitzunehmen, wäre es dumm, einen der Belts nicht Awesome Truth zu geben.
Ja. Ich würde auch einen Belt der Awesome Truth geben und den anderen Belt würde ich bei Judgment Day belassen. Und dann gehen halt Awesome Truth zu SmackDown zum Beispiel. Oder wie auch immer.
Ja.
Weil, also, die gehen ja auch woanders unter. Also, Raw zum Beispiel braucht die momentan nicht wirklich, außerhalb dieser Fehde. Die können ruhig rübergehen und da kannst du auch noch mit R-Truth noch irgendwie noch ein bisschen was Witziges machen. Also auch da, dass er plötzlich dann rübergehen muss oder dass sie also diesen einen Belt nur haben, das versteht er nicht. Kannst ja auch irgendwie einen netten Gag draus machen.
Ja, natürlich. Oder dass er dann immer so bei Raw auftaucht und dann so mit dem sagt, Junge, wir sind jetzt hier bei Smack. Also, ne, sowas halt.
Ja.
Also, Leute, ich hab Zeit, ruf mich, ich schreib euch da so ein paar dumme Gags für WWE. Also, ich bin da auf jeden Fall ready.
Nein, und ansonsten all das, was du gesagt hast natürlich. Ne? Also ich glaube, da erwarten wir uns alle ein spektakuläres Match mit ganz viel Unterhaltung. Lass das 15, 20 Minuten gehen und dann Vollgas. Und bin gespannt, ob es auch bei dieser Personenkonstellation bleibt. Aber wie du schon gesagt hast, ne? Also eigentlich der Hauptfokus lag hier auf Awesome Truth und Judgment Day. Und die anderen haben sich ja alle qualifiziert, aber die anderen sind ja eher so dazugewürfelt worden. Und die sind alle nicht so heiß, dass ich sage, boah, die müssen jetzt unbedingt den Belt haben. Ne? Die dürfen nur, die catchen alle super. Also ich mag alle Teams, die hier dabei sind, aber das müssen Truth, Awesome Truth und The Judgment Day müssen das hier unter sich ausmachen, in meinen Augen. Ja.
Und auch da, ich finde immer so, WrestleMania, ne, es ist die emotionale Zeit, wo man immer sagt, ach schön, und deswegen auch da nochmal eine Stelle, ich find's auch einfach, jetzt egal, scheiß mal auf Standing, ich find's auch einfach schön zu sagen, wir sehen hier DIY auf einer WrestleMania-Card. Also, na, wo ich sag so, ach, guck mal, unsere Jungs. So, Mann, Pete Dunne, Tyler Bate, sehen wir auf einer WrestleMania-Card. So, auch da, wo ich sag, ey, gib den beiden Tag, bin ich happy, ne? Aber ich glaube, so vom Sinn her ist es, wie wir gesagt haben, Judgment Day und Awesome Truth.
Ja. Dann machen wir weiter hier. Wir haben noch zwei Matches. Wir machen weiter mit dem Match um die WWE Intercontinental Championship. Rekord-Titelregent Gunther trifft auf Sami Zayn, der nach seiner Losing Streak sich ja wieder zurückgefightet hat hier und sein Titelmatch bekommt, hat ja das Gauntlet gewonnen und dann jetzt sich gegen Chad Gable am Ende durchgesetzt und dann ja mit dem auch noch eine Allianz gebildet. Der hat jetzt trainiert, damit Sammy auch das richtige Feuer hat und das richtige Mindset, um gegen den Gunther anzutreten. Ja, und der Gunther, der verkloppt einfach mal den Chad Gable und zerrt ihn hier bei Raw raus und verpasst dann auch Sami Zayn nochmal eine Abreibung. Aber was wir da auch gesehen haben, lieber Kai, ich glaube, das ist auch die Geschichte, die hier transportiert werden soll. Also ein Sami, auch wenn du den niederschlägst, der steht auch relativ gut wieder auf, außer du haust ihm halt mit dem Belt. Dann nicht mehr.
Ja. Mit dem Weltmeistergurt.
Ja.
Ich frage direkt, ist Sami der Richtige?
Also es ist ja hier aus der Not heraus geboren, das wissen wir ja.
Ja, weil eigentlich war ja, sollte es ja Brock Laser sein. Ja. Ist nicht.
Aber hör dir unseren Wird das WrestleMania Podcast an. Ich habe gesagt, das wird Sami Zayn.
Ja. Weil aber nicht das. Ja, aber die Frage ist trotzdem, das hat meine Frage nicht beantwortet.
Ich glaube nicht, dass Sami Zayn Gunther hier entthronen wird. Das glaube ich nicht, dass es passieren wird. Er wird aber der Richtige sein, um hier ein richtig gutes Match abzufeiern, um da richtig Emotionen zu schüren. Wir werden davor sitzen, komm Sammy, jetzt mach it. Und Sammy wird leiden, er wird die Chops einstecken und er wird die Powerbombs einstecken und er wird den Sleeper-Ansatz kontern und all das, was er trainiert hat mit Chad Gable, aber am Ende wird es dann doch nicht reichen.
Ich glaube, ich hätte lieber Chad Gable gesehen. Also, nicht, weil ich Sammy das nicht gönne oder sowas, ne? Aber ich finde, Sammy hatte seinen großen Moment letztes Jahr, auch schön und gut und wirklich auch geil. Und ich hatte auch gesagt, ein Sammy gewinnt hier nicht, weil das würde ich für die falsche, weil ich das finde, das würde auch nicht passen. So, weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass die Crowd da jetzt so krass hinter ist, wie sie mal war. Mhm. Hast du auch gemerkt, als er Chad Gable besiegt hat?
Ja.
Sollte man hier den Plan fahren, zu sagen, Gunther verliert eh nicht, dann hätte ich mir lieber Chad Gable gewünscht. Weil ich glaube, dass die Crowd gesagt hätte, wir hätten super viel Bock, uns hinter Chad Gable zu stellen. So gerade mit dieser, ist jetzt ja auch, hat auch das Rad nicht neu erfunden, aber auch mit dieser, dir, du hast meine Tochter zum Weinen gebracht, ja. Storyline, mit dem Feuer, was ein Chad Gable da hat. Ich hätte lieber Chad Gable gesehen, bin ich ganz ehrlich.
Ich frag mich, ob man mit Chad Gable hier noch irgendwas macht. Weißt du, vielleicht kloppt Gunther Sami Zayn souverän weg, vielleicht bekommen wir so einen WrestleMania 9 Moment. Weißt du?
Weiß ich nicht, da war ich nicht auf, war ich da auf der Welt? Wann war WrestleMania 9?
Ja, also so sinngemäß quasi, Gunther verteidigt hier dominant. Das war 93.
Bevor da war ich nicht auf der Welt. Deswegen kann ich mich nicht erinnern.
Da hatten wir das Titelmatch ja Yokozuna gegen Bret Hart mit Eingriff von Master Fuji, der das Salz geworfen hat. Und dann gab es den Titelwechsel, Yokozuna neuer Champion. Und da kam ja Hulk Hogan raus und hat ja das gemacht, was Hulk Hogan macht, nämlich Spotlight stehlen und hat hier die Titelherausforderung angenommen. Und meine Frage ist jetzt, weil ja Gunther sich so erhaben fühlt, vielleicht macht man ja hier was mit Chad Gable. Vielleicht wird es ja so, dass er Sami Zayn zerstört und Sami Zayn am Boden liegt und Chad Gable kommt dazu und kümmert sich um ihn. Und dann dachte Gunther, ey, weißt du was? Den einen habe ich schon verkloppt, ne? Der hat schon eine Watschen bekommen. Ich kann das nicht so gut wie machen. Komm du auch hier. Komm, ich gebe dir gleich noch eins hinten dran oder wir machen morgen was oder was auch immer. Also irgendwie, dass man da die Überheblichkeit nutzt, um hier vielleicht doch noch Chad Gable mit reinzubringen?
Meine erste Intention war zu sagen, finde ich doof, weil es Gunther doof aussehen lässt. Aber als ich dann so 3 Sekunden drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, wäre schon auch irgendwie geil. Also ich hätte da irgendwie Bock drauf, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es dir geht oder ob man dann sagt, wir machen sowas bei Raw After Mania. Ich hätte schon Bock auf so einen Chad Gable-Moment. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber so auch gerade, dass in diesem Gauntlet-Match, wie du gemerkt hast, die Crowd hatte Bock auf den. Und gerade, weil es ja auch aktuell sehr viel gesagt wird, auch von einem Triple H hier, wir hören auf die Crowd-Reactions. Zeig mal. Dann
ja.
Mach.
Ja.
Also dann mach, Hunter.
Das ist jetzt halt wirklich die spannende Frage hier, weil dass du Chad Gable irgendwie mit einbinden musst in das Geschehen, ist ja spätestens seit den Szenen jetzt bei Raw, das ist notwendig. Also der ist jetzt eine wichtige Figur hier ohnehin schon in der ganzen Geschichte gewesen. Ich liebe ja diese Trainingssequenz mit den beiden.
Dieses ne? Rocky-Ding. Ne?
Ja, total gut. Total gut. Also das war jetzt noch nicht mal so albern. Das hätte man viel alberner machen können. Aber hat man ein gutes Vehikel gefunden, um hier diese Trainer-Schüler-Geschichte noch so ein bisschen aufzugreifen? Ich bin gespannt, ob man das hier macht. Also ob man hier einen Weg findet, weil wenn man es jetzt machen würde, wie mein Fantasy-Booking jetzt es gerade so schön erklärt hat, dann würde man ja auch Gunther gar nicht mal so schlecht aussehen lassen, weil er wird dann ja eigentlich über seine eigene Arroganz, über seine eigene Hybris quasi stolpern, ne? Er ist so dominant, der sieht gar nicht mehr, wo die Bedrohung hier ist. Und die Bedrohung war bis jetzt eigentlich immer ein Chad Gable. Der war der Gunther am nächsten zu einem Titelverlust gebracht hat. Vielleicht mit Ausnahme von Jey Uso.
Ja, genau.
Aber Jey Uso ist ja woanders beschäftigt, deswegen passt der hier nicht rein. Fände ich gut, aber wenn mich jetzt hier fragen würdest, Gunther gegen Sami Zayn, wenn es jetzt da keine Möglichkeit mehr gäbe und wenn jetzt der kleine Olaf nicht wieder Fantasy-Booking betreiben müsste, sondern man sagt, wir haben hier ein One-on-One und ab die Post, dann sage ich dir, Gunther verteidigt das Ding und Sami kassiert halt vorher. Vielleicht kriegen wir sogar das alte Motiv, dass Gunther den einfach kaputt choppt. Ja, also K.O. Death by Gunther Chops, wie damals gegen Thumbtack Jack war das, glaube ich, bei der WXW.
Ich sag auch, also nicht, dass Sami totgechoppt wird, aber ich sag auch, dass Gunther verteidigt.
Okay. Ich finde trotzdem die Idee mit Chad Gable danach.
Ja, finde ich geil. Ja? Ist gekauft.
Lässt einfach Gunther Sami Zayn für 10 Minuten verkloppen, so ein, zwei Hopespots dazwischen, ansonsten verkloppen und dann sagt er, ey, ich bin gerade erst warm geworden, ne? Das war hier mein Warm-up-Match und dann komm hier, Chatty Boy, ab in den Ring.
He's just a Chatty Boy.
Genau, auch schon. Machen wir weiter. Dann sind wir nämlich auch beim Main Event von Tag 1 angekommen. Und jetzt wird es spannend. Auch da müssen wir natürlich wieder einiges erklären. Es treffen die Bloodline, der Final Boss, The Rock und Roman Reigns, der Tribal Chief, auf Cody Rhodes und Seth freaking Rollins. Und sollten Rhodes und Rollins hier gewinnen, werden an Tag 2 beim Match zwischen Cody und Roman alle Bloodline-Members vom Ring verbannt werden. Hat zuletzt auch immer gut funktioniert, dann kam trotzdem rein, aber egal. Und wenn Rock und Roman hier gewinnen, dann wird es Bloodline Rules, und das haben wir ja schon gesehen bei Raw, wie das aussehen würde, dann ist quasi Eingriffen Tür und Tor geöffnet. Lieber Kai, der Main Event steht an, und ich bin sehr, sehr neugierig darauf, wie es hier ausgehen wird.
Ja, also das ist wirklich extrem, extrem schwer, weil ich glaube, wir können uns erstmal darauf einigen, Aufbau ist heftig. Also, man hat da wirklich gut reagiert. Ich bin immer noch der Meinung, das war nicht der Plan, den man ursprünglich hatte. Der Plan war Roman gegen Rock, meiner Meinung nach. Und man hat dann einfach darauf reagiert und gesagt, okay, wir nutzen das hier. Backlash ist wirklich groß. Lass das mitgehen, ne? Dann ist man mit der Welle geschwommen. Also da gibt's ja, also das ist ja schon fast Verschwörungstheorie mäßig. Nee, die haben auch so Cody-Schilder gemacht. Die wollten schon, dass die Leute, ja, keine Ahnung. Also wir wollen ja nicht ins WWE-Geschwurbel reingehen. Von daher würde ich sagen, also der ursprüngliche Plan war eigentlich Rock gegen Roman, meiner Meinung nach. Und da hat man gemerkt, okay, wir können hier einen anderen Weg gehen. Passend dazu ist auch noch ein CM Punk verletzt. Also fällt unser anderes Main-Event von Nacht 1 mit Punk gegen Rollins fällt auch weg. So, alle Planungen schmeißen wir über den Haufen. Wir planen nochmal neu. Das hat man dann hier gemacht. Und meine Güte, was hat man da teilweise für Homeruns gehittet? Also die Pressekonferenz zum Beispiel, ne? Was einfach nur eine dumme Pressekonferenz war und da und wieder gefühlt die ganze Wrestling-Welt drauf geschaut hat. Der Slap gegen Cody. Das Ding. Cody, der irgendwann zurückhaut. Das ganze Mama Rhodes Ding. The Rock, der halt auch immer noch bejubelt wird natürlich, weil er eben The Rock ist, aber auch in seiner Heel-Persona. Mit den Looks, mit den hässlichen Hemden und Westen, die er hat. Dieser brutale Final Boss Entrance mit den Blitzen, der wirklich fantastisch aussieht. Der Mama Rhodes Belt, wo er dann Cody kaputt haut, wie ihn blutig schlägt, ne? Was wir auch seit Jahren nicht mehr gesehen haben, Blade Drops. Außer das heißt, du Randy, lass dir mal den Kopf aufschlagen von Brock Lesnar beim SummerSlam. Übrigens, viel Spaß. Also wirklich, da ist ja so viel passiert, ne? Auch diese Spannungen zwischen Roman und The Rock, da weiß man ja auch nicht, was wird damit sein? Mhm. Hält The Rock extra ein L hoch oder nicht? So diese Blicke, die es dann manchmal gibt. Auch jetzt bei der letzten Raw-Ausgabe, diese Umarmung. Ich finde, da war auch ein komischer Blick von The Rock, als die beiden sich umarmt haben. Also, all sowas, da ist so viel Spannung drin. Und zeitgleich hast du Rollins auch irgendwie dadurch viel cooler gemacht, als er vorher war, muss man ganz klar sagen. Klar,
diese komischen Dwayne-Beleidigungen, die Klammern war mal aus, die sind wieder so PG-WWE peinlich. Aber auch an Cody Rhodes. Also allein durch diese Fehde haben die Leute noch mal viel mehr Bock auf einen Cody-Sieg bekommen. Der ist ja noch mal mehr over. Und der war, als ich da war letztes Jahr, ne, da war der over wie sonst was. Und jetzt ist es noch mal heftiger. Also das ist wirklich, also das Match oder die beiden Matches, die wir da haben werden, das ist für mich die Definition von Main Event.
Ja, ich bin gespannt. Also es wird ja auch als die größten Main Events in der Geschichte hier verkauft. Das größte Tag Team Match auf jeden Fall. Und da muss man erstmal ganz klar sagen, das hier wird kein technischer Leckerbissen werden. Also Ich glaube auch, dass wir da sitzen werden, phasenweise, und werden sagen, boah, das zieht sich jetzt aber. Wir wissen, wie Roman kämpft und The Rock mit seinen 50 plus Jahren, ich weiß gar nicht,
51,
guck hier, der wird jetzt auch nicht mehr hier einen Finisher nach dem anderen rausballern und irgendwie ein Highspeed-Match gehen. Mit dem Körper kannst du das auch gar nicht, weil man ehrlich ist, weil dann ist er schon nach 2 Minuten wahrscheinlich schon ausgelaugt.
Nein. Und ich glaube auch, dass auch der Körper von dem The Rock so insgesamt zu wertvoll ist, als das ist der Körper von The Rock, als jetzt viele Bumps zu nehmen, muss man auch ganz klar sagen.
Ja. Also deswegen. Und selbst bei kleineren Aktionen hat er sich auch schon mal zuletzt verletzt gehabt. Also von daher, der wird nicht jünger werden, ne? Und auch wenn er aussieht wie gestählt und aus Stein gemeißelt, nichtsdestotrotz, auch das darunter ist es trotzdem ein 51-jähriger Mann, der auch schon genug Punishment über sich hat ergehen lassen, der genug Schläge und Stürze und ich weiß nicht, was über sich hat ergehen lassen. Deswegen, das wird ein langsames Tag Team Match werden. Wir werden eine lange, lange Dominanzphase von The Rock und Roman Reigns bekommen, wo sie erstmal wahrscheinlich eine Rolle durchprügeln werden. Oder wir bekommen 2 lange Dominanzphasen, dann können sie beide durchprügeln und am Ende wird es dann wild durcheinander gehen. Ich glaube auch, dass wir da werden wir Eingriffe sehen, da bin ich mir sehr sicher.
Das Match, das wird Overbooking galore werden.
Ja.
Also mit Run-In und keine Ahnung und dann kommt Solo und wird rausgeschickt und dann kommt nochmal Jimmy und dann kommt auch nochmal Jay dazu und der Ref sagt, ja, du raus und dann ist der Ref abgelegt und dann wird nochmal der Gürtel eingesetzt und sowas alles. Also das wird komplett Overbooking sein.
Und kommt Dustin Rhodes raus?
Nein.
Ich fände das ein bisschen geil.
Ja, also ich glaube, es wäre... Also die Frage ist, das klingt so ein bisschen, das klingt respektlos, aber so ist das gar nicht gemeint. Wissen genug Leute dann auch,
Wer
Dustin Rhodes ist? Meinst du das?
Ja, glaub schon. Wir sind bei WrestleMania, du hast eine smarte Crowd, ja.
Ja, okay, weil ich glaube aber auch unter den aktuellen Gesichtspunkten hier mit CM Punk Interview Tony Khan, weiß ich nicht, ob da Tony Khan sagt, ach Dustin, komm mal, heute lasse ich 5 gerade sein, flieg zu Mania.
Ich glaub, dass Hunter sagt, hier komm, weißt du, wir legen mal so ein paar Saudi-Dollar auf den Tisch und dann machen wir das hier. Ich könnte mir vorstellen, es gab
also auch... Also es wäre auf jeden Fall krass, ich habe auch überlegt, also allein für den Moment oder halt in der zweiten Nacht, ne?
Dustin hat ja auch so online so ein paar Andeutungen gemacht. Ne? Man weiß nie genau, was das heißt, ob es einfach nur so ein bisschen ist, weil er halt ein Pro ist und weil er es so ein bisschen unterfüttert, aber er hat ja so sinngemäß gesagt, auf einem Tweet, wo es hieß, ne, jetzt unterstützt doch mal deinen Bruder hier und dann kam irgendwie sowas wie you ain't seen nothing yet oder sowas. Ne? Also er deutet das da auch an und das ist natürlich auch clever. Ne? Also es steigert ja seinen Wert und steigert dann eben auch den Wert von dieser Geschichte. Insofern, ich fände es cool, wenn man das machen würde. Ich weiß aber nicht, ob, wie du schon gesagt hast, ob man das jetzt aktuell so machen würde. Ansonsten, ich glaube, wir werden hier am Sonntag sitzen und werden sagen, ja, das war schon eine zähe Angelegenheit. Aber das Ende, das hat's dann wieder rausgerissen. Ne, das hat sich gezogen zwischendurch und ich habe auch zwischendurch gedacht, mein Gott, es ist jetzt 6 Uhr und ich will auch langsam mal ins Bett oder so, wenn man es live geschaut hat.
Ach, zum Glück wir nicht, wir sind alle Leute. Wir gucken am nächsten Tag schön im Relive.
Genau. Naja, ich hab schon gesagt, also ich werde anfangen, live zu schauen und ich weiß aber genau, dass ich irgendwann zwischen diesen Pausen, zwischen den Matches, ich würde einschlafen. Und ich will nicht diesen WrestleMania 30-Moment haben, wo ich das Match vom Undertaker verschlafe, weil ich im Zug sitze nach München oder Hamburg und dann wieder aufwache, wenn der Undertaker seinen Streak beendet hat, quasi. Oder wenn Brock Lesnar die Undertaker-Streak beendet hat. Egal. Das wird kein schönes Match werden. Wir werden garantiert auch dann wieder die Kritik haben, The Rock, ne, warum ist denn der da im Ring und bla. Und der wird ja auch einfach seinen Stil runterziehen. Und der Stil wird bestehen aus Schlägen, Tritten, wir werden Spinebuster sehen, wir werden Rock Bottom sehen, wir werden People's Elbow sehen. Das war's.
Ja.
Ja, also, und klar wird er dann auch ein paar Aktionen einstecken, aber er wird jetzt nicht die krassen Aktionen nehmen und da muss tatsächlich Roman wahrscheinlich ein bisschen mehr einstecken, als er das hier getan hat. Die Frage ist, lieber Kai, wie endet das Ding dann hier? Wir erwarten uns beide großes Overbooking, Eingriffe, noch und nöcher, Brüder, Schwestern, Wise Man und ich weiß nicht, wer alles noch mit dazukommt. Vielleicht sogar Mama Rhodes, wir wissen es nicht, ob die da auch noch mit eingreift. Ja. Wer gewinnt das Ding hier am Ende?
Ich habe da auch mit Chris im Watch-Along zu WrestleMania 30 ein bisschen drüber gesprochen, ne? Und eigentlich muss doch hier Cody Rhodes und Rollins verlieren, damit du bei Nacht 2 das viel größere Hindernis für Cody Rhodes hast und damit halt dieses Underdog-Ding nochmal viel mehr zieht.
Ja.
Und deswegen glaube ich halt auch hier, dass nach Eingriffen und hin und her, ey, vielleicht greift sogar ein Drew McIntyre noch ein, ne? Nee, Drew heißt der.
Ach so.
Wäre halt auch noch wäre halt auch noch eine Option. dass man das halt auch noch nutzt, weil so so kannst du dann Rollins pinnen lassen.
Ja, aber nicht schlecht.
Ja, danke.
Absolut möglich. Natürlich der Hass von Drew McIntyre auf Seth Rollins jetzt mit der Beerdigung zuletzt. Warum nicht, ne? Und würde ja sowohl Seth hiermit schaden als auch Cody, also von daher würde es auch ganz gut passen. Der wäre natürlich so eine Überraschung, ne? Aber wir wissen ja auch, dass Drew und die Bloodline, da gab es ja auch schon mal so ein bisschen Gemängel.
Aber Drew ist aktuell sehr opportunistisch unterwegs.
Ja, ja, eben. Ja. Würde ihm ja auch helfen, ne? Wenn dann Seth hier nochmal einstecken würde, wenn er dem nochmal eine Claymore verpassen könnte oder wie auch immer. Oder eine Attacke aufs Knie, was wie auch immer, ja. Ich bin aber genau an dem Punkt, an dem ihr auch gewesen seid. Ich finde auch, dass hier müssen Cody und Seth verlieren, damit Codys Sieg an Tag 2 nochmal größer wirkt. Und das ist dann auch schon der Spoiler auf den nächsten Podcast quasi. Die ganze Geschichte besteht doch daraus, dass hier, also zumindest jetzt die letzten Wochen, dass Cody und Seth einfach heftig auf die Fresse bekommen. Die hatten hier einen Moment, wo sie gesagt haben, haha, wir waren so klug wie ihr. Wir haben auch Verstärkung mitgebracht, sozusagen. Und danach haben sie jetzt die letzten beiden Ausgaben, haben sie nur auf die Schnauze bekommen.
Ja.
Und so wird es hier auch weitergehen. Es wird so aussehen, als wenn die beiden gewinnen können. Und am Ende wird es dann aber in die andere Richtung gehen. Dann haben wir Bloodline Rules. Und dann kriegst du nochmal so ein Spektakelmatch hinten dran. Was dann das wird wahrscheinlich wirklich so ein Finisher-Overload und das muss ja auch dann keine halbe Stunde gehen, Roman Reigns gegen Cody Rhodes, ne? Das will ich auch nicht sehen.
Obwohl du da natürlich auch nochmal mehr drumherum arbeiten kannst, weil du da Waffeneinsatz hast, ne?
Eben, stimmt.
Da muss dann, also Roman, statt dann 3 Minuten Rest-Hold, hast du dann eben, Cody liegt auf dem Boden und kriegt alle halbe Minute mal mit dem Kendo-Stick einen auf den Rücken geschlagen, ne?
Da kommt der Belt nochmal zum Einsatz, oder?
Ja, natürlich, alles Mögliche, ne? Und da kommt dann auch natürlich die Kuhglocke zum Einsatz, ne? Also, all sowas hier, das gute alte Bullrobe und was weiß ich nicht.
Ja, ganz, ganz genau. Nee, also dann sind wir uns ja hier überraschend einig. Ich finde die Idee mit dem Eingreifen von Drew McIntyre dann als Entscheidung, finde ich gut. Auch Cody sollte hier gar nicht den Pinfall einstecken. Also ich glaube, Seth ist hier im Ring, um den Pinfall einzustecken. Vielleicht kriegen wir vorher noch so ein bisschen Miscommunication zwischen Rock und Roman Reigns, sodass Rock schon so ein bisschen pissig ist oder Roman staubt den Pinfall ab, wie auch immer, ne? Also irgendwie sowas. Dass man ja auch so ein bisschen diese Zwietracht zwischen Reigns und Rock schon mal so ein bisschen thematisiert, aber ich glaube auch, dass wir dann Tag 2 Bloodline Rules bekommen werden. Und ja, damit sind wir dann beim nächsten Podcast angelangt. Lieber Kai.
Yes.
Bist du jetzt noch heißer auf Night 1?
Ey, ich habe wirklich einfach. Also da sind auch, muss man ganz klar sagen, auch Filler-Matches auf der Card, ne? Also lass mal jetzt hier nicht schön reden. Trotzdem, ich habe so viel Bock, ich bin gespannt auf Gunther gegen Sami, ich hab Bock auf das Bruder-Match, ich hab Bock auf das Ladder-Match und auf das Main-Event. Weil halt auch da, ne, da geht's mir dann nicht ums Wrestling. Weil es geht mir recht häufig nicht ums Wrestling, muss ich sagen. Es geht mir darum, um die Geschichte dahinter und Wrestling ist dann eben das Mittel zum Zweck, um mir diese Geschichte zu erzählen.
Das ist ja auch das, was die Bloodline-Fehde ja letztlich auch ausgezeichnet hat. Da waren auch tolle Matches dabei. Ja. Aber letztlich war es doch immer die Geschichte, die uns hier gefesselt hat. Ne? Auch Sami gegen Reigns zum Beispiel, was ein tolles Match gewesen ist. Da haben wir aber auch vorgesessen und haben gesagt, ne, davor, dieser Weg von Sami in die Bloodline, dann der Weg raus, die Freundschaftsgeschichte mit Kevin Owens und allem drum und dran. Ja, also Wrestling ist eben mehr als nur Moves. Wrestling ist eben auch Storytelling. Und das hat man hier wirklich mit der Bloodline-Geschichte jetzt auch nochmal in den letzten Monaten nochmal wieder sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und ich freue mich drauf. Ich habe einfach Bock. Und wie du schon gesagt hast, klar, Filler auf der Card, absolut. aber brauchst du auch. Weil ich gehe trotzdem davon aus, dass auch wenn es jetzt hier nur 7 Matches sind, das wird schon so seine Laufzeit von 3,5 Stunden mindestens haben, oder?
3,5, 4, ja, auf jeden Fall. Du hast ja noch dann drumherum und vielleicht nochmal irgendein Segment. Und
der ist nochmal angekündigt, Musik-Act ist auch noch angekündigt. Lil Wayne.
Lil Wayne, ja.
Ich hab, weißt du, was ich da erst gelesen habe, als diese Meldung rumkam? Ich habe erst Nick Wayne gelesen und ich so, wann macht der denn da?
Krass. Der bringt auch Christian Cage mit.
Genau, der bringt einfach Dustin Rhodes mit. Ja, anderes Thema, dass ich dumm bin. Manchmal. Ja. Ja, aber dann würde ich sagen, sind wir jetzt ja auch am Ende von der ersten Preview zu WrestleMania 40, WrestleMania XL, angekommen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann schaut natürlich gerne bei der zweiten Preview oder dann auch zu Night 2 vorbei. Gibt's dann morgen. Ansonsten sage ich an der Stelle, wir hören uns alle spätestens bei der Review dann oder bei den Reviews dann am kommenden Wochenende beziehungsweise Anfang kommender Woche. Wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, gern bei YouTube vorbeischauen, Kanalmitgliedschaften bei Steady, bei Patreon oder wo auch immer ihr uns gerne unterstützen mögt. Auch bei unserem Partner Holy zum Beispiel könnt ihr ein bisschen einkaufen, Rabatt bekommen. Da bekommen wir auch was von ab. Ich sag Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.